Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.
Herzlich willkommen bei Literradio am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse vom Stand der IG Autorinnen Autoren. Das erste Gespräch des heutigen Tages führe ich mit Clemens Feigl und wir sprechen über seinen Verlag, die Eremitage am Kamp, Edition Eremitage am Kamp. Herzlich willkommen, lieber Clemens.
Ja, danke für die nette Einladung. Ich bin schon gespannt, was mir jetzt einfällt und was mir nicht einfällt.
Wegen mein Versprecher, Edition Eremitage am Kamp und Eremitage am Kamp, es gibt zwei Dinge, es gibt die Galerie und es gibt den Verlag.
Genau. Es hat zuerst die Eremitage am Kamp gegeben, deswegen kein Wunder, dass du kennst ja auch die Eremitage, dass dir das zuerst einfällt. Das war ein Galerieraum, den ich 2014 im Waldviertel am sogenannten Arsch der Welt, wie man es derb sagt, aber ich sage, das ist das Zentrum für mich geworden, gegründet habe. Ich habe dann einfach gedacht, ich lebe da, es ist hier wenig los. Es war für mich auch durch eine neue Beziehung mit einer Künstlerin, die ich sehr bewundere, und hat sich irgendwie aufgedrängt, dass ich diesen Raum, den ich daneben hatte, neben einem Haus, ein zweites Haus, dass ich den umbau zu einer Kunstraum und mich selber wieder der Kunst zuwende. Ich war ja selber 10 Jahre Künstler, bis 1997, da habe ich mich vom Kunstmarkt zurückgezogen, habe in Wien und auch im Ausland größere Kunstprojekte mit anderen Künstlern realisiert. Das war eine spannende Zeit, noch ganz anders, es war noch vor Internet, noch vor Kuratoren, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das war ja auch ein Punkt, warum ich mich vom Kunstmarkt dann zurückgezogen habe, wie die Kuratoren so wichtig wurden und die Künstlergemeinschaft sich aufgelöst hat. Plötzlich, früher war die Künstlergemeinschaft auch eine Notgemeinschaft. Künstler haben sich zusammengetan, um zusammen was zu bewirken. Und die Kuratoren haben dann die Künstler de facto entmächtigt. Und dann hat es mich nicht mehr gefreut, da habe ich zurückgezogen. Und jetzt ist der Witz dann gewesen, dass ich selber ein Kurator wurde und die Position gewechselt habe, aber ich versuche, ein lieber Kurator zu sein, ein guter Kurator zu sein. Und zwar nicht gut im Sinne von Qualität, das ist nicht der Punkt, sondern um Menschlichkeit. Das, Kunst sollte immer auch was Soziales sein, was Freude macht, ein Leben. Ein Lebensbereich, der so notwendig ist, ist die Kunst und wird immer mehr weggedrängt durch Vermarktung von Schnelligkeit des Lebens und Notwendigkeiten, Zwänge. Und da war eben die Eremitage genau sozusagen ein Konterpunkt. Die Eremitage ist es nicht nur lustiger Name, weil eben die Petersburger Eremitage sozusagen als Ponton da wirken sollte, sozusagen, ich bin auch die kleine Eremitage, sondern es ist wie jetzt eh so wie die Petersburger Eremitage, weil die war ja in der Anfangszeit, in der Gründung, war sie der Rückzugsort von der Katharina, der Großen, wie sie später hieß, um dort sich nach großen Events mit wirklich intimen Gästen, Freunden zurückzuziehen, und dort hatte sie ihre besten Kunstwerke. Also war es ein Rückzugsort am Anfang. Und dann ist es halt ausgeartet. Und für mich ist es auch ein Rückzugsort. Eremitage fällt mir leichter zu sagen als Rückzugsort. Und ein Kraftort. Es ist ein sehr niedriger Raum und es ist wie eine Höhle, wie ein Kloster. Und man besinnt sich dann auf sich selber wieder, was ist einem wichtig. Und das war auch, so beschreibe ich es auch, es ist in der Eremitage immer Platz für Wahnsinn der Künstler. Ich liebe Wahnsinn, also Verrücktheiten, Andersdenken. Und nach 5 Jahren Betreiben der Eremitage mit vielen tollen Austausch habe ich mich wieder mal gefragt, wohin geht das? Was kann ich da sinnvoll weitermachen? Weil ich finde, man sollte sich immer selbst evaluieren nach einer gewissen Zeit und überlegen, hat das noch so einen Sinn oder stehe ich am selben Platz und es geht eigentlich irgendwann mal nicht mehr wirklich so dynamisch weiter, wie es vielleicht gehen könnte. Es spricht ja nichts dagegen, am Platz stehen zu bleiben, aber man soll sich halt evaluieren. Und das führte dann mal zum Schließen der Galerie. Also es war nicht Corona der Grund, sondern eigentlich eher die Evaluierung. Es war Zufall, dass es zur selben Zeit war. Und gerade während der Corona-Zeit habe ich dann die Edition Eremitage im Camp begonnen.
Die ja auch eine Weiterführung ist. Es sind die Verbindung zwischen bildender Kunst, Literatur ist sehr stark. Und du hast das erste Buch, das erschienen ist, ist ja ein Künstlerbuch, Sonja Gansterer, Ich färbe dir den Himmel Brombeer. Und ich war auch bei der Buchpräsentation damals in Wien dabei, die verbunden war mit einer sehr schönen, sorgfältigen und einprägsamen Ausstellung von Sonja Gansterer, die eben den Raum, die Grenze zwischen Raum und Bildwelt aufbricht. Und bei dieser Buchpräsentation hast du auch davor gesprochen, deine Beweggründe, warum du den Verlag gegründet hast.
Ja, da sind wir wieder auch bei der Evaluierung. Die Kunstausstellungen waren zwar schöne Begegnungen mit vielen Menschen, aber trotzdem, sie verpuffen dann. Man ist dann vielleicht irgendwann mal im Mythos, da war doch mal was und so. Aber das langfristige, also das Engagement, der viele Input, den ich da reingesetzt habe in diesen Kunstraum, den es da noch immer gibt als Sammler, also ich nenne es jetzt auch noch immer Eremitage und Camp, aber es wird nur noch die ständige Präsentation gezeigt meiner Sammlung. Ich bin ja auch Sammler jetzt geworden, also vom Künstler zum Kurator zum Sammler. Ja, aber ich habe gemerkt, den Künstlern wirklich was mitzugeben, was sie stärkt, das kann ich auf Dauer mit diesem kleinen Raum nicht wirklich machen. Auch hat es mich irritiert, wenn plötzlich zu mir 100 Besucher gekommen sind mit dem Auto. Da habe ich gedacht, das passt eigentlich auch nicht ganz zu einer Eremitage, dass alle mit dem Auto anreisen müssen. Das ist halt so am Land. Und das führte immer mehr zu dieser Idee, ich mache jetzt Ausstellungen in Buchform. Und bei Sonja Gansterer war das natürlich dann besonders verführerisch, weil sie so schön also auch das lyrische Element in sich trägt. Das ist ja auch schon der Titel, Ich färbe dir den Himmel Brombeer. Ist ja ein Zitat, eigentlich eine Zitierung von Ich färbte dir den Himmel Brombeer von Else Lasker-Schüller. Und während bei der Else Lasker-Schüller das so ein bisschen, nicht noch ein bisschen, sondern wirklich ins Traurige, ins Verlorene geht, ist es bei ihr offen, was Positives. Ich färbe dir den Himmel Brombeer, das ist ja noch toll, cool. Was für ein toller Rausch steht mir davor an Sinneswahrnehmungen, und das ist auch das Buch. Also sie schafft es wirklich immer wieder, mit der Schrift zu arbeiten, in den Werken selber. Sie wird oft inspiriert von Lyrik, von Zitaten. Sie zitiert Blixer Bargeld oder die dunklen, denn die im Dunkeln sieht man nicht, von Brecht. Oder was mir besonders gut gefällt, ein Bild, wo sie sich selbst links und rechts das Porträt teilt beim Bild, und in der Mitte ist Leere und sie sagt, ich bin eine andere. Also ich bin ein anderer, sondern sie, das ist so eine, by the way, so unaufgeregte emanzipatorische Feststellung.
Da gibt es ja auch emanzipatorisch sehr stark das Bild, den Ikarus, weibliche Ikarus mit nur einem Flügel.
Ja, also sie malt auch sich immer wieder selber in Bilder rein und das hat mir auch sehr gut gefallen, wo sie eben fast wie ein gestrandeter Ikarus, ich bin Ikarus, sich darstellt mit diesem nur einem Flügel und dann einer ist, liegt noch so, ist er da oder nicht da, also dass eben diese also Beschränkung und letztlich Ermächtigung, trotzdem auffliegen zu wollen, die Beschränkung, die Frauen oft noch in unserer Gesellschaft haben, das wird damit auch thematisiert, auch hat sie schon mehrere Werke gemacht mit ihrer Tochter, die sich selbst als Schwarze definiert, sie ist mixed, in Wirklichkeit mixed, weil sie eben eine hellhäutige Mutter und einen dunkelhäutigen Vater hat. Aber sie sagt eben aus Ermächtigung, sie ist eine Schwarze und sie hat ganz tolle Bilder mit ihrer Tochter gemacht. Eins ist, alles ist gut, solange du wild bist. Das ist ein Spruch von den wilden Kerlen, also es wird auch in die sogenannte Trivialliteratur hier und da gegriffen bei ihr.
Und auch, also Zitate, sie verwendet auch Bildzitate von den großen Meistern, die sie dann wirklich als kleine Ausschnitte oder auch hineinklebt, also und auch Zitate, Fundgegenstände. Sie ist eine Weltensammlerin, heißt es auch im Buch, dass sie wirklich Spielzeug, Sachen, die sie findet, Blumen hinein kollagiert dann schon.
Ja, da hat sie jetzt auch gerade im Künstlerhaus eine so Installation gehabt und sie macht also Kästen, wo sie dann einer dieser Kästen, Le Sens de ma vie, wo sie auch ihren Indianer, ihre Spielzeugfigur aus der Kindheit drinnen hatte, oder jetzt im Künstlerhaus Le Sens de l'Absurde, wo es ganz stark um den Wahnsinn der Menschen geht, mit Atombomben, Krieg, wo sie dann aber auch die Venus von Giorgione als Paperdoll hineinmontiert hat. Also dass man sieht, also es ist ein Faden, den sie spinnt. Und woher kommen wir, auch geschichtlich, und wohin gehen wir? Also entweder ins Verderben, das ist schon ein Thema, natürlich ein stetiges bei ihr. Sie hat auch ein schönes Triptychon gemacht über Atombomben, ein wirklich schönes Triptychon, ich habe es in der Sammlung dann aufnehmen dürfen. Oder ein anderes ist das Ende der Welt. Also es sind schon ein bisschen so leicht melancholische Aussichten, die uns eher sagen, na, ob das gut geht. Aber es ist auch ein Zitat von ihr, was von mir bleibt, ist der gemalte Moment. Nur wer es dann noch wahrnehmen wird von diesem gemalten Moment, das ist dann die Frage.
Aber jetzt vielleicht um zum Buch zurückzukommen, es ist ein Buch, das ihr ganzes, also einen großen breiten Einblick in ihr Werk gibt und zugleich auch, weil wir im Radio sind, wo man es nicht sehen kann, sehr gut vermittelt, also auch eine Besonderheit von ihren Werken ist die Haptik, weil sie mit Kaffeesud als Untergrund arbeitet und da sieht man auch beim Cover schon im Detail, dass man das wirklich sehr guten Überblick, Einblick gibt.
Was mich als Verleger bewegt, ein Buch zu machen, es muss mich berühren. Und da ist es natürlich, gerade was du hier ansprichst, die Haptik bei ihrem Werk ja schon berührend. Man kann das Bild leicht drüber streifen und kann es eigentlich auch als Nichtsehender teilweise wahrnehmen. Da kommen wir auch dann zu meinen Zukunftsplänen, was als nächstes dann vielleicht sein wird. Also es ist ein sehr berührendes Buch, es war sehr aufwendig von der Produktion mit wirklich viel Liebe reinstecken, von der Papierauswahl, vom Bund Schweizer Broschur, das heißt, dass es gut auffällt, gut aufschlägt, dass man, ich hasse das, wenn man ein Buch hat, wo ich Bilder sehen möchte und die Rückenbindung zwängt es so ein, dass ich es gar nicht wahrnehmen kann oder wenn die Papierwahl nicht richtig passt. Also man muss überlegen, nehme ich ein gestrichenes Papier oder ein ungestrichenes Papier, was passt zum Künstler oder Künstlerin? Das ist total wichtig. Und da kommen wir vielleicht gleich zum nächsten Punkt, ins Buch, wo ich dann dachte, ich habe mir die Latte so hoch gelegt mit diesem Buch. Das hat, also ich sag mal, in Summe hat es 20.000 Euro Produktionskosten gehabt, direkte, abgesehen von vom Arbeitseinsatz. So kann man natürlich nicht viele Bücher machen, auch so aufwendig. Und dann war es wunderbar, dass der Hans Wörtl das Jahr des Nacktmulls mir angeboten hat zu machen. Und das ist ein ganz simples, gezeichnetes Buch, wo überhaupt kein Layout von mir wirklich notwendig war. Das einzige Layout war, dass ich gesagt habe, wir können nicht das Logo von mir, Edition Eremitage und Kamp, hindrucken und die ISBN-Nummer hindrucken. Das passt nicht hin, das stört. Und dann hat das einfach handschriftlich hingezeichnet und hingeschrieben. Ein wunderschönes, simples Buch, ganz billig in der Produktion, ein Verkaufshit auch, also es ist auch im Plus. Und hat gleich, also es war befreiend, dass man zeigt, man kann auch mit ganz einfachen Mitteln, es ist A5.
Und so cartoonmäßig.
Cartoonmäßig, genau, mit einer Geschichte. Er hat bei mir auch mal ausgestellt in der Galerie und da hat er den ersten Teil des Buches vorgestellt und das war eine Dystopie. Und irgendwie war er nicht glücklich, er hat nicht mal gewusst, wie kann er weitermachen bei dem Buch. Mit dieser Dystopie über einen Cornelius, der mit seinem Nacktmul in der Stadt lebt und in der Stadt unglücklich ist und sie streiten sich oft beim Äußeren gehen. Der Cornelius möchte lieber bei dieser großen Straße möchte lieber über die Brücke gehen, damit er auf die Autos spucken kann, während der Nacktmul lieber als Nacktmul in der Unterführung ist, wo er mehr zu Hause ist als Nacktmul. Und bei einem Spaziergang setzt sich wieder der Nacktmul durch, weil er verweigert. Ist wunderbar umgesetzt mit schönen Strichmandeln. Also ist ganz toll, wie er mit so einfachen Linien das macht und dann eben den Text dazu auch handschriftlich reingeschrieben hat. Ja, und dadurch, dass sie wieder in den Untergrund gehen, kommen sie in eine Unterwelt und da haben sie dann seltsame Begegnungen und dann hört die Dystopie auf. Und dann 10 Jahre später, also nicht nach der Ausstellung, da kam kein Input bei der Ausstellung, aber das Schöne war, er hat eine neue Beziehung gefunden, eine ganz einer lieben, fröhlichen Frau. Und das zeigt sich dann in der Weiterführung des Buches. Es ist ein Wendebuch, also nach, am Ende, wenn man es durchgeblättert hat und nur auf der rechten Seite liest, dreht man es dann um. Auf der letzten Seite ist also, und die Rückseite ist auch Inhalt. Und dann geht es in die andere Richtung weiter, wieder dann auf rechts, weil er umgeschlagen hat. Und das Schöne ist, diese Dystopie wird zu einer wunderbaren Utopie. Die Autos werden in dieser Geschichte sie werden halt irgendwo von der Landschaft überwuchert. Es wird bunt, viel bunter als vorher. Und manche,
die Natur nimmt auch überhand.
Die Natur, genau, grün. Es wird viel Fahrrad gefahren, viel gegessen, viel gefeiert, viel gesprochen. Und Mensch, also das beim Umdrehen hat er auch einen Wirbel aufgezeichnet, das war ein Strudel oder Taifun oder was immer da passiert. Und auch die Wesen haben sich teilweise vermengt und sind eins geworden, aber mit verschiedenen Charakteren, also von einem anderen aufgenommen und sind sehr. Also es ist eine recht lustige Utopie und wunderbar umgesetzt und es war sehr befreiend, dieses Buch zu machen, dass man sieht, man kann wirklich also ganz stark sich bemühen und viel investieren, aber das ist nicht der Punkt. Man muss den Künstler wahrnehmen und dann für ihn die Form finden.
Dann das nächste Buch ist wieder ein größerformatiges.
Ja, das ist von der Micha Wille, die auch bei mir ausgestellt hatte. Und sie ist eine ganz motzige und das hat mir irgendwie gefallen, das Motzige. Einfach, auch der Titel ist schon so, My name is Micha Wille and I just art-shamed the shit out of you because you don't know me. Also ein Aufschrei von vielen Künstlern, den sie erleben, erdulden müssen. Ja, kann man sagen, selber schuld, natürlich. Aber ich finde das einfach gut, wie sie es umsetzt und dass sie es macht ist im Bereich auch so von ein bisschen Comicmalerei, aber sehr viel auch Schriftbild, das, mit dem sie arbeitet, mit Statements. Und das Schöne ist, das ist auch ein wichtiger Punkt, der mich bewegt, was zu machen. Also es muss mich in irgendeiner Form berühren und da ist, es muss subversiv sein in ihrer Form und das ist auch wieder in einer Form subversiv, also Sonja Ganzterer ist subversiv, weil sie so unterschwellig jemand erwischt, dass man nachdenken muss. Weil, das habe ich zum Beispiel vorher nicht erwähnt, also ich finde das so schön, dass die bildende Kunst macht Lyrik im Kopf und die Lyrik macht Bilder im Kopf. Also diese Symbiose macht sie wunderbar und auch die Michael Will ist da eben motziger unterwegs. Ja, und das auch beim Hans Wörtl. Also da habe ich gleich drei Künstler gehabt, die sowohl Schrift und Bild ziemlich gleichwertig einsetzen.
Und wenn man die drei, also schon allein wenn man diese drei ersten Bücher vergleicht, sieht man eine Besonderheit deines Verlags ganz offensichtlich, nämlich dass du, wie genau du auf die Künstler eingehst. Also dass du dich mit dem Buch, mit dem Format, mit der Ausstattung, mit der Wirkung, eben, dass es wirklich den Künstlern entspricht.
Ja, das ist das Spannende für mich. Den Künstler wahrnehmen, ihn zu unterstützen, das ist mein Beweggrund. Es muss nicht jedes Buch gemacht werden. Ich würde höchstwahrscheinlich von 100 Büchern, die Künstler machen wollen, mindestens 99 ablehnen. Aber nicht bös gemeint, sondern einfach, es bewegt mich nicht ausreichend, um so viel Energie reinzustecken, weil ich glaube, damit kann ich helfen. Und bei Michael Endlicher, das Buch Zeichen setzen oder Setting Science, der sich sehr viel mit Schriftzeichen auseinandersetzt und daraus Skulpturen macht und Installationen und in dem Buch explizit auch neue Schriftzeichen erfunden hat und richtig gerungen hat, Schriftzeichen zu erfinden, war das für mich auch so ein wahnsinniger Kerl, den ich gerne unterstütze. Er macht auch wunderbare Performances, also er ist mir auch vielschichtig. Und da habe ich dann eben mit ihm auch durchdiskutiert, welcher Layout da kommt für dich in Frage, das ist auch immer ganz wichtig, welches Layout man, wem findet man als Partner, der einen unterstützt beim Layout. Und dann habe ich halt viel fotografiert für ihn damit, als ich das halt kann und habe ihn da halt begleitet. Und das Schöne war, mit diesem Buch habe ich ihm auch viel helfen können, dass er jetzt wieder gut durchstartet, gute Häuser gefunden hat, die ihm präsentieren und da wieder ein Fokus auf ihn gekommen ist. Und dann gibt es halt aber auch Kooperationen, die hier und da passieren, wie mit Wolfgang Giegler, der jetzt in der NÖDOG eine Ausstellung gemacht hat und mich dann als Sammler eingeladen hat, was auch schön ist, wenn sich einfach alles so vermischt und vermengt und man verschiedene Inputs geben kann und auch Inputs kommen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich zu dieser Ausstellung einen Katalog mache. Und das Schöne war, was mich natürlich freut, wenn ich nicht immer Arbeit habe, er hat auch das Layout gemacht und dann kam sehr schnell eine Produktion zustande zu dieser Ausstellung, die gelungen ist. Und dann sind halt auch viele Künstler drinnen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, denen ich dann auch, ja, die ich als Sammler auch dort zeigen durfte, eben mit drei Positionen. Da war jetzt zum ersten Mal die Sarah Ahame Fuhle dabei, die eben ja, in den Bildern von der Sonja Ganzterer vorkommt, aber inzwischen halt 17 Jahre älter ist und halt neben Schauspieler in Berlin jetzt, aber auch immer wieder zeichnet und so wunderbar dieses Mixed künstlerisch, grafisch umsetzt. Ist jetzt auch zum Schiller Award nominiert worden als Jüngere. Also das ist einfach schön, diese Begleitungen zu sehen und über Jahre gehen. Auch Eva Eder ist hier drinnen. Eva Eder ist eine ganz tolle Künstlerin, die ich aus meiner Künstlerzeit noch kenne, die bei Erotik Kreativ, wo ich 1990 im Buch diese Ausstellung gemacht habe, wo ich dann angezeigt wurde und die da schon eine wunderbare Installation gemacht hat und die ist dann auch hier vertreten und ich freue mich, dass ich sie wieder in den Fokus bringen kann.
Magst du vielleicht noch kurz Ausblick auf die Bücher, die jetzt als nächstes geplant sind, da kommt was ganz Spannendes
Ja, das ist schön, dass ich ein Projekt wohl schaffen werde, wo ich dachte, es wird schwierig. Ich habe da viele Projekte im Kopf und es soll viel passieren, viel mehr als ich schaffe. Aber das Gina Mattiello ist auf mich zugekommen und hat gesagt, sie hat ein Hörspiel gemacht, zusammen mit Reinhold Schienwald, der die Klangregie gemacht hat, das heißt Aufzeichnung einer Blinden, wo es darum geht, dass eine Geschichte von einer Siebenjährigen, die das Augenlicht verliert und wie das ist, wenn man die Sinneseindrücke, die Erinnerungen an diese Sinneseindrücke des Sehens verliert, dass man plötzlich noch weiß, wie das Zimmer ist, wo man gelebt hat und dann plötzlich die Farben zu dem Zimmer verliert und neue Sinneseindrücke in den Fokus kommen. Und das macht er, ist eben aufgeführt worden schon, in Graz zweimal, glaube ich. Und da war der Reinhold Schienwald hat dazu eine Klanglandschaft gemacht, dass man so die Wassertropfen wahrnimmt mit verschiedenen Instrumenten und auch was wie der Pflaster sich, also der Kopfsteinpflaster gegenüber Asphalt anhört. Also diese ganze neue Fokussierung auf andere Sinneseindrücke, die einem das Überleben möglich machen. Das war als Hörspiel da, man hat dieses Hörspiel im Dunkeln erleben müssen. Und das Buch soll jetzt das in Buchform umsetzen. Da haben wir jetzt eine Form, dass wir zuerst es normal drucken und dann setzen wir drüber in einen zweiten Druckvorgang, das macht es ja so teuer, die Brailleschrift 1:1, sodass das eine umgekehrte Inklusion ist. Der Sehende taucht in die Welt der Blinden ein. Man liest es nochmal und fährt mit der Hand drüber und erkennt, aha, so ist das Leben dort, also das, ein Teil des Lebens. Und das ist für mich so spannend, so wichtig, diese umgekehrte Inklusion ist ein ganz wichtiger Punkt, sich wirklich reinfühlen, versuchen, das nachempfinden zu können und dann ein bisschen achtsamer zu werden. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, die Achtsamkeit das, gegenüber anderes.
Und wenn du jetzt deinen Verlag, wie du ihn gegründet hast, eben, dass du was mitgibst den Autoren, auch du hast den Fahrenheit.
Ja, das ist vielleicht auch der Punkt. Also ich habe ja auch schon mal 1990 eine Homepage gehabt und ich weiß, Homepages, die sind relativ entweder veraltet und weg oder wenn man Pech hat, kommt auch mal ein Regime und sagt, weg damit. Oder eine andere Technik eben. Und da habe ich auch als Idee den Roman Fahrenheit 451. Da geht es um Bücherverbrennung, wo ein Regime, die bösen Feuerwehrmänner, kommen und verbrennen Bücher, weil Bücher sind gefährlich und subversiv eben. Und mein Credo ist, gegenüber dem Internet, das abgedreht werden kann, ist es so, dass man kann versuchen, Bücher zu vernichten und verbrennen, aber eines bleibt immer über. Und das ist das Spannende, dass das Subversive da immer noch irgendwo schlummert und darauf wartet, herauszukommen.
Und auch deine Bücher sind eindeutig bleibende Bücher, die man sich gerne anschaut, die man sich wieder anschaut, die einen auch begleiten.
Ja, also sind alles meine Kinder geworden, die nicht ganz so bedeutungsvoll wie meine echten Kinder sind, weil das Leben, man darf nie sowas zu viel bewerten und überbewerten, aber ich freue mich, diese Bücher in die Welt gesetzt zu haben.
Dann haben wir einen kleinen Einblick gegeben in dein verlegerisches Schaffen und als Kurator und Sammler. Vielen Dank für das Gespräch. Clemens Feigl von der Edition Eremitage am Kamp. Danke für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.